nur so ganz kurz zwischendurch als Aussiedler, als diejenigen, die nach Deutschland gekommen sind, befinden wir uns in so einer schwierigen Situation immer. Situation, in welcher Sprache man überwiegend redet. Eigentlich ist die russische Sprache uns etwas näher. Eigentlich denkt man, wäre super, wenn wir alle so wunderbar Russisch sprechen könnten und das wäre doch alles perfekt. Auf der anderen Seite haben wir diese Generation, die jetzt gerade aufwächst, unsere Jugendliche, unsere Kinder, und bei denen wird es schon etwas schwieriger. Die verstehen zwar Russisch so ein bisschen, aber die Muttersprache ist schon Deutsch. Und da befindet man sich in so einer komischen Situation. Es sind fast alle Menschen, die Russisch verstehen. Aber gerade die Kinder, gerade die, die noch nicht wiedergeboren sind, die müssen die Schrift, die Auslegung der Schrift in ihrer Sprache hören, was sie auch verstehen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, heute möchte ich ein Thema ansprechen, was ich so einfach im Vorbeigehen hörte, und das ist mir einfach interessant gewesen, über dieses Thema nachzudenken. Erstmal wollte ich aus der Schrift lesen und danach werden wir noch viele andere Stellen aus der Schrift lesen und hoffentlich wird das zu uns sprechen. Diese Schriftstelle, die kennen wir alle, manche sogar auswendig. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Das ist das Thema, Vorsicht, Konkurrenz. Wir werden darüber sprechen. Alle Schrift, 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Interessant. Die Schrift, die wir bei uns haben, die wir immer wieder lesen, die ist einfach nützlich für uns. Das ist das Buch aller Bücher. Im Vorbeigehen habe ich gehört, wie ein Mensch sagte, Konkurrenz belebt das Leben. Und da habe ich über dieses Wort einfach nachgedacht, Konkurrenz. Und dann habe ich noch einen anderen Ausdruck gehört, wie einer sagte, es ist eine Konkurrenz zwischen zwei Nachbarsgemeinden. Ich dachte, aha, Konkurrenz zwischen Gläubigen, das ist auch interessant. Stellt euch vor, wir sind jetzt hier diese Gemeinde, hier russisch sprechende Gemeinde, hier in diesem Hause. Aber wir haben auch eine, in Anführungsstrichen, Muttergemeinde, die uns beherbergt, die uns Möglichkeiten gibt, hier uns zu versammeln. Und auf einer Seite könnte diese Gemeinde sagen, diese russisch sprechende Gemeinde, die sind ja Konkurrenz für uns. Vielleicht ziehen die sogar Leute von uns weg. Zum Beispiel unser Bruder, der jetzt hinten sitzt, unser Wille. Wir haben mehr oder weniger unseren Wille genommen und bei uns in die Gemeinde eingepflanzt. Wir sind ja Konkurrenz zu der Gemeinde. Ich bin sehr glücklich, dass diese Gemeinde es nicht so sieht. Ich bin sehr glücklich, dass sie uns alle Möglichkeiten geben, uns zu versammeln und dass sie daran überhaupt nicht denken. Aber wisst ihr was? Wir leben in dieser Welt und wir werden ganz oft von dieser Welt angehaucht. Und diese Welt sagt ganz, ganz, ganz oft so, Konkurrenz belebt das Leben. Ist das wirklich so oder ist das anders? Wir werden viele Bibelstellen heute lesen, wir werden viel nachdenken. Konkurrenz auf dem Arbeitsplatz, das ist, denke ich mal, ganz normal. Als ich früher auf einer Arbeit gearbeitet habe, da habe ich diese Konkurrenz sehr, sehr deutlich gespürt zwischen den Kollegen. Du hast irgendeine Frage, kommst zu irgendeinem Kollegen und fragst, mein Lieber, wie soll ich das machen? Und wisst ihr, was interessant ist? Dieser Kollege, der erzählt dir entweder gar nicht, wie das gemacht wird, oder er versucht dir irgendwie Steine auf den Weg zu legen, damit du es nicht schaffst. Erstmal habe ich das nicht verstanden. Wieso macht das der Kollege? Später ist mir das klar geworden. Wenn ich das weiß, dann stehe ich irgendwann mal in Konkurrenz mit diesem Kollegen selber und irgendwann kann ich zum Chef kommen und sagen, pass mal auf, ich kann das jetzt auch. Also der ist weniger wert. Konkurrenz zum Beispiel sogar zwischen Tieren. Wenn ihr Tiersendungen seht, dann seht ihr auch Löwen zum Beispiel, ja, die kämpfen um die beste Beute. Die fangen Beute, erlegen sie und dann kämpfen sie darum, wer den besten, das beste Stückchen bekommt. Konkurrenz belebt das Leben. Aber schauen wir rein, wie es in der Welt überhaupt funktioniert. Jeder von uns war ja irgendwo auf der Einkaufsstraße und hat zum Beispiel zwei Apotheken gesehen, die ganz nah beieinander sind. Die beiden Apotheken verkaufen dasselbe Arzneimittel. Beiden Apotheken, die wollen Geld verdienen. Und was meint ihr, für diese Apotheken, sind die Konkurrenz zueinander oder sind das Kollegen? Die konkurrieren miteinander. Wenn eine Apotheke etwas besseres Sortiment hat, dann sieht das die andere Apotheke auch und dann versucht die zweite Apotheke noch was Besseres zu bekommen. Also im Prinzip ist die Konkurrenz ganz gut. Wenn wir Autohersteller sehen heutzutage, verschiedene Autohersteller, so sehen wir auch, die Konkurrenz ist eigentlich sehr, sehr stark. Wenn ein Autobauer eine Neuigkeit herausbringt und ein zweiter Autobauer es sieht, dann versucht der zweite Autobauer noch zu toppen, noch was Besseres herauszubringen, noch was Besseres zu machen, damit die Leute sein Produkt kaufen. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, versucht jetzt jeder irgendwie Tesla zu überholen. Also Tesla kennen wir ja alle, das ist das Auto, das ist ein Maßstab mittlerweile, ja, von Elektroautos. Und jeder versucht sich mit Tesla zu messen. Und die sagen, wir haben das besser, die anderen sagen, wir haben das besser. Und trotzdem ist Tesla noch ganz oben auf. Lebendige Konkurrenz. Wenn wir in die Unis reinschauen, welche beste Unis kennt ihr? Universitäten in der Welt. Oxford, das ist der beste. Ja, es gibt keinen besseren, aber auch der teuerste. Harvard, genau, Oxford und Harvard, ja, die konkurrieren gerade miteinander. Genau, das heißt, da sind die besten Lehrer, die besten Dozenten, Entschuldigung, nicht Lehrer, Dozenten und Professoren. Da sind Menschen, die den Studierenden was beibringen. Und interessant ist, wenn so ein Studierender aus so einer Uni rausgeht, dann wird er sofort überall genommen. Es ist Arbeitsplatzgarantie, wenn du in so einer Universität lernst, in so einer Universität, dann wirst du überall genommen. Und die Menschen sagen, aha, Oxford, Harvard ist eine Universität, da wollen wir hin. Wir wollen auch versuchen, das zu schaffen, was die geschaffen haben. Und da besteht so eine gesunde Konkurrenz. Dann habe ich über unser Leben nachgedacht. Und habe gedacht, was ist eigentlich in der Bibel, was ist in unserem Leben, was ist bei uns als Christsein, Konkurrenz, ist das gut oder ist das schlecht? Ist das positiv oder ist das negativ? Weil viele, viele Menschen, gerade Christen, die sagen, wir müssen ja auch konkurrieren. Und wisst ihr, oder konkurrenzfähig sein. Und dann habe ich überlegt, aber es ist doch in dieser Welt wirklich so, dass alles und jeder will mit dem Herrn, mit unserer Bibel konkurrieren. Konkurrenz, zu Lateinisch concurrere, das bedeutet Rivalität oder Wettbewerb. Wir befinden uns immer in irgendeinem Wettbewerb. 1. Korinther 9,24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, Zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 1. Korinther 9, 24. Aha, interessante Stelle. Wir befinden uns alle in irgendeinem Wettlauf. Und interessant, was uns die Bibel sagt, lauft alle so, dass ihr den Preis erlangt. Moment mal. Ermutigt uns die Schrift dazu, dass wir alle in dieser Konkurrenz leben? Ermutigt uns die Schrift dazu, dass wir etwas tun, damit wir konkurrenzfähig sind? Was meint ihr? Ist Konkurrenz gut oder ist das schlecht? Wettbewerb, Leben, ist das gut oder ist das schlecht? Was meint ihr? Ha? Ich höre nicht. Aus diesem Kontext ja, wir werden weiter gucken. Aus diesem Kontext ja. Gibt es andere Meinungen? Ist, ja.
Es gibt ja gesunde wahrscheinlich Konkurrenz und Konkurrenz, die wahrscheinlich die Grenzen überschreiten.
Wir werden später sehen, dass das Wort Konkurrenz in der Bibel überhaupt gar nicht gibt. Es gibt so ein Wort nicht. Klar, ich habe jetzt viel über dieses Wort geredet, weil andere Prediger, andere Menschen das auch ansprechen und wir hören dieses Wort immer wieder, aber wir werden uns eine Meinung bilden. Ist das gut oder ist das schlecht? Oder ist die Konkurrenz überhaupt biblisch oder nicht biblisch? Lass uns mal jetzt die Konkurrenz von der anderen Seite sehen. Jetzt haben wir so positive Aspekte gesehen. Wir haben gesehen, dass wegen der Konkurrenz etwas geschaffen wird. Ja, Fortschritt geht immer nach vorne. Und wir sehen, dass die Menschen versuchen, einander zu übertrumpfen und es geht schnell nach vorne. Aber lass uns die andere Seite der Konkurrenz sehen. Man versucht zum Beispiel, die Konkurrenten immer zu diskreditieren. Wenn ich sehe, dass einer etwas hat, was ich nicht erreichen kann, ich versuche, mache und tue, dann ist das ganz oft so in der Welt, dass der Mensch, der alles in seinem Leben hat, dass gegen ihn versucht wird zu lügen zum Beispiel. Es wird ganz oft versucht, so einen Menschen zu vernichten. Wir sehen in der freien Wirtschaft ganz, ganz oft, dass die Konkurrenten einfach weggetilgt werden. Es wird viel Böses über diese Menschen gesagt oder über die Konzerne. Es wird versucht, irgendwo ein Bein zu stellen, dass die Menschen fallen. Man versucht die Innovation, was jetzt in der Welt ist, man versucht diese Innovation zu klauen. Wir können uns alle erinnern an Zweites Weltkrieg. Da wurde Atombombe gebaut. Der Gedanke war ja sehr gut. Diese Atomenergie wollte man dazu benutzen, um jetzt Energie zu gewinnen. Die Menschen haben es umgedreht. Und da war so ein Wettlauf, war eine Konkurrenz. Da war den Menschen allen klar, derjenige, der zuerst diese Atombombe baut, der hat Oberhand, der wird gewinnen. Wer hat die erste Atombombe gebaut? Wisst ihr das? Und die Atombombe gebaut? Wer hat die erste Atombombe abgeworfen auf die Menschen? USA, ja? Das heißt, die haben in diesem Wettlauf damals gewonnen, in Konkurrenz. Aber haben die das selber entwickelt? Haben die gekauft, ja? Haben die gekauft? Haben sie versucht, ihre Konkurrenten auszuschalten? Wir sehen heutzutage, Konkurrenz wird immer mit falschen Waffen gespielt. Wenn ihr zum Beispiel als Erfinder etwas ausdenkt in eurem Leben, wenn ihr etwas entwickelt, was macht ihr, wenn ihr irgendwas entwickelt habt? Was Schönes. Ihr gebt zu Patentamt, ja, ohne darf man gar nicht. Und dann sagt ihr, pass mal auf, ich habe was Bestimmtes entwickelt. Ich denke mal, jeder von uns hat Türen mittlerweile, die er zumacht und die klappt nicht zu, sondern die geht ganz langsam zu. Hat jeder von uns schon gesehen? Türen, Toilettendeckel gehen ganz langsam zu und so weiter. Stellt euch vor, eine Menschengruppe, Ingenieure haben es entwickelt Und wenn sie das nicht patentieren würden, dann würden andere Menschen ihr Produkt nehmen und würden auf eigenen Namen patentieren. Konkurrenz ist sehr gut, sehr groß. Die Menschen versuchen immer wieder was zu klauen. Die Menschen versuchen sogar, ihre Konkurrenten zu töten. Das passiert auch ganz, ganz oft. Konkurrenz an sich ist keine Sünde. Aber was aus dieser Konkurrenz passiert, ja, da öffnet man die Tür für Neid auf und die Menschen versündigen sich damit. Lass uns in der Bibel schauen, was die Bibel uns nicht von diesem Wort, aber allgemein von der Beziehung der Menschen spricht. Also wie gesagt, das Wort Konkurrenz werdet ihr in der Bibel nicht sehen. Die ersten Menschen, Adam und Eva, die ersten Menschen, die sich versündigt haben, die lebten zuerst. Was meint ihr, wo sehen wir die erste Konkurrenz zwischen Adam und Eva? Erster Buch Mose, 3, 16. Genau nach dem Sündenfall steht Folgendes geschrieben. Und zur Frau sprach er, ich will dir Mühe, deine Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Da ist sofort Mann und Frau, zwei Personen, die stehen eigentlich in einer sehr, sehr nahen Beziehung zueinander und es wird ihnen sofort gesagt, es wird zwischen euch Konkurrenz sein. Ja? Du willst über deinen Mann etwas sagen wollen, dein Mann wird aber über dich herrschen. Bis heute sehen wir das immer wieder. Mann und Frau, Eheleute, geheiratet, sehr, sehr glücklich, kommt eine kurze Zeit und dann versuchen sie übereinander zu herrschen. Mann über die Frau, Frau über Mann. Da geht so ein kleiner Konkurrenzkampf. Wer wird Oberhand gewinnen? Wenn wir ein Stückchen weiter sehen, die nächsten zwei Menschen, ein Stückchen weiter, die nächsten zwei Menschen, 1. Mose 4, 3 bis 8, Kain und Abel. War da auch eine Konkurrenz? Kain und Abel? Und es geschah nach grauer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte. Von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Konkurrenz. Ganz klar. Kain, Abel, die bringen den Herrn ihre Gaben. Und Kain sieht seinen Bruder Abel an, ja, von Abel. Das Opfer hat dem Herrn gefallen, mein aber nicht. Und da entbrannte in seinem Herz ein Neid, Hass auf seinen Bruder. Und dann war er nicht nur bereit, ihn zu töten, sondern er hat es getan. Wenn wir ein Stückchen weiter lesen, Lot und Abraham, ein Stückchen weiter. Die ganze Geschichte der Menschen, 1. Mose 13, 6 bis 7. Das waren Menschen, die verwandt waren. Die hatten viel Hab und Gut gehabt. Aber die Hirten von denen, die standen im Konkurrenzkampf. 1. Mose 13, 6 bis 7. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war zu groß und sie konnten nicht beieinander leben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten des über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu dieser Zeit die Kanaaniter und Pharisiter in diesem Land. Wir sehen die Geschichte. Auch da Konkurrenz. Aber nicht mehr zwischen Menschen, zwischen Abraham und Lot, sondern zwischen ihren Bediensteten. Das Land, da war zu viel Vieh. Die müssen gefüttert werden. Weiter sehen wir, wenn wir einfach so etwas Altes Testament durchgehen, wir sehen weiter die Geschichten Konkurrenz, Neid, Kampf, zum Beispiel zwischen Volk und Volk, zwischen Bruder und Bruder, ja, Jakob und Esau, zwischen Schwester und Schwester, Jakob seine beiden Frauen, ja, Lea und Rahel. Wenn wir so anschauen, Rahel hat schon 4 Kinder von Jakob gehabt. 4. Man denkt, Lea, 4 hast du doch, ist doch alles in Ordnung. Wieso willst du noch mehr? Aber trotzdem, 1. Mose 30, 1, lesen wir, als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine, das ist jetzt über Rahel, als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Konkurrenz zwischen Schwestern, Konkurrenz um die Liebe ihres Mannes. 1. Mose 30, 1, gib eigene Magd ihren Mann und die Magd gebiert den Sohn. Lea sieht auch, die wird zur Konkurrenz, die hat auch Probleme und die sagt, ja, jetzt hat sie auch einen Sohn bekommen. Und da sprach Lea, 30, 13, 1. Mose, da sprach Lea, wohl mir, die Tochter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Aser. Lea gibt auch eine Magd Jakob. Interessant. Wenn wir die Bibel durchnehmen, dann sehen wir immer wieder Menschen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, da ist nichts Positives. Da ist nur Negatives. Immer Hass, immer Tod, immer irgendwelche Probleme. Wenn wir David und Saul schauen, 1. Samuel 18, 7, 9, da ist was Außergewöhnliches passiert. Saul ist ein König. David ist erstmal irgendwie ein Laufbursche, der nachher in den Krieg zieht. Aber als er vom Krieg zurückkommt, da passiert etwas ganz Besonderes. 1. Samuel 18, 7 bis 9. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir nur Tausenden. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an forthin. Eigentlich Knecht und König. Eigentlich ein Mensch, der ganz oben steht und der unten steht. Eigentlich David war keine Konkurrenz zu Saul. Aber Saul sieht ihn anders an. Saul wird ganz neidisch und ab da waren die letztendlich oder war er verfeindet mit David. Moment mal, aber wir lesen doch in der Schrift, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Das ist das, was wir zuerst gelesen haben. Alle Schrift ist nützlich zur Belehrung. Was ist eigentlich jetzt mit dieser Schrift, mit dieser Schrift, wir sollen in Wettbewerb stehen? 1. Korinther 9, 24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt? Einerseits sehen wir, die Schrift ist gegeben zur Belehrung, und andererseits sehen wir, dass wir im Wettbewerb sind. Aber wenn wir jetzt die ganze Schrift durchlesen, so sehen wir, die Konkurrenz, die hier beschrieben wird, die ist nicht gesund. Die bringt immer Kummer und Schmerz. Die bringt immer Neid und sogar Tod. Liebe Geschwister, wie verstehen wir? Wie verstehen wir es? Wie sollen wir leben? Ist der Wettbewerb, ist Konkurrenz denn in der Gemeinde gut oder schlecht? Ist das positiv oder negativ? Wisst ihr, die Bibel spricht von ein bisschen, von etwas anderes. Römer 14, 19 und Galater 5, 26. Römer 14, 19 und Galater 5, 26. Erstmal 14, 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. So lasst uns nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und Galater 5, 26, lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Der Herr, Jesus, hat seine Gemeinde erschaffen. Und die Gemeinde in dieser Welt funktioniert ganz anders als diese Welt. Wenn die Welt sagt, Konkurrenz ist gut, Konkurrenz belebt das Leben, die bringt Innovationen voran, das mag sein, dass das in der Welt so funktioniert. Aber in der Bibel, in Gottes Wort, ist das anders. Die Geschichte, die wir jetzt von Abraham gehört haben, die Hirten haben sich gestritten um das Wasser, um das Land. Aber interessant, was Abraham zu Lot sagte. Abraham sieht viele, viele Tiere, viele Menschen, Probleme mit Wasser, Probleme mit Gras. Aber trotzdem versucht er nicht, seinen Lot irgendwie loszuwerden, sondern er sagt zu ihm ganz was anderes. 1. Mose 13, 8 bis 9. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zu linken, so gehe ich zu rechten. Und willst du zu rechten, so gehe ich zu linken. Abraham hat den Herrn richtig gesehen. Abraham hat gesehen, es lohnt sich nicht zu konkurrieren. Es lohnt sich nicht, im Wettbewerb jetzt mit Lot zu sein. Man muss die Sache anders klären. Abraham hat immer auf den Herrn geschaut. Abraham wusste ganz genau, der Herr ist bei ihm. Deswegen kommt er zu Lot und sagt, wir sind doch Brüder. Geh nach rechts, ich gehe nach links. Oder du nach links, dann gehe ich nach rechts. Alles wunderbar. Abraham sieht Gott richtig. Abraham weiß, dass Gott auf seiner Seite ist. Oft ist das auch in den Gemeinden so, dass eine Rivalität entsteht. Irgendwie ein Wettbewerb entsteht. Die Menschen sagen, ich spiele bessere Musik. Der andere sagt, ich habe vielleicht bessere Kleidung. Der dritte sagt, wir sind russisch sprechend, deswegen sind wir besser. Ich habe jetzt, Simon, so ein Treffen von Ältesten gehört in Amerika. Das war für mich einfach interessant, auch russisch-amerikanische Sprache. Als sie nach Amerika gekommen sind, vor 30 Jahren kamen die ersten, da hießen bei denen die Gemeinden auch, so wie bei uns jetzt, russisch sprechende Gemeinde. So, und dann haben sie mit der Zeit festgestellt, dass die Menschen, die jetzt die Gemeinde besuchen, ja, dass sie mehr und mehr Englisch sprechend sind. Und letztendlich haben sie gefragt, was machen wir jetzt? Die Älteren, die wollten unbedingt bei der russischen Sprache bleiben. Die mittlere Generation, so wie wir jetzt, die konnten beide Sprachen. Und die jüngere Generation, gerade die Jugend, für die ist schon die Sprache Englisch oder Amerikanisch. Das ist ja wahrscheinlich eine extra Sprache, die ist ja nicht mehr Englisch, das ist so ein Mischmasch. Ja? Für die ist die Sprache Muttersprache. Ja? Und die ältere Generation sagt, wir müssen unbedingt die russische Sprache beibehalten. Die Mittleren wissen nicht, welche Sprache. Die sagen, wir verstehen uns da und hier gut. Und die Jungen sagen, nein, unbedingt die englische Sprache. Und da entsteht so ein Twist in der Gemeinde, so eine Auseinandersetzung. Welche Sprache denn? Und die Gemeinde leidet und der Dienst leidet und die Menschen kommen nicht zurecht. Und wir in Deutschland, passiert auch bei uns. Welche Sprache? Das Wort sagt uns aber, Römer 14, 19, so lass uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. So lass uns nach dem streben, was zum Frieden dient. Ein guter Beispiel ist David. Das, was wir gelesen haben. David, der nicht das Seine suchte. Wir kennen diese Geschichte, als David von Saul fliehte, als er in einer Höhle war. Und da kam Saul und hat nach David gesucht und wollte ihn töten. Auf einmal, so wie jeder andere Mensch auch, wollte letztendlich Saul auf Töpfchen Ja, der wollte seine Füße bedecken, so steht es geschrieben. Der wollte auf Toilette. Ja, dann ging er in die Höhle alleine und gerade in dieser Höhle war David und seine Männer. Und eigentlich war das die beste Gelegenheit, Saul zu überfallen und ihn zu töten. Der war ja ganz, ganz alleine da und keiner konnte ihn beschützen. Aber da passierte Folgendes. 1. Samuel 24, 7. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wir sehen David. Keine Konkurrenz, keine Rivalität, kein Hass, kein Neid, gar nichts. Er hatte Furcht vor Gott gehabt. Und er wusste ganz genau, diesen Menschen, der ist gesalbt, den darf ich nicht anfassen. Wenn wir weiter über dieses Thema nachdenken, so werden wir sehen, das Herz spielt die entscheidende Rolle. Unser Herz, unsere Motivation, unser Herz, unsere Gedanken. Als wir über Lea gelesen haben, dann hat sie folgendes wichtiges Satz gesagt. 1. Mose 30, 13. Da sprach Lea, wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Aser. Wohl mir, die Menschen werden sie glücklich preisen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn wir in irgendeinem Wettbewerb stehen, muss der Herr immer vor unseren Augen sein. Muss der Herr immer am Ende sein, ihn möchte ich preisen, nicht mich selber. Lea sagte, wenn die Menschen mich anschauen, sie werden mich glücklich schätzen. Mich, die Person. Bei David war das anders. Er wollte den Gesalbten nicht anfassen, weil er wusste, dass das dem Herrn nicht wohlgefällig ist. Wenn wir im Neuen Testament lesen über Paulus, so lesen wir genau dasselbe. Konkurrenz zwischen Menschen war immer da. Aber für die Gemeinde sollte sowas überhaupt nicht existieren. Die Gemeinde lebt füreinander, nicht gegeneinander. Philipper 1, 21 bis 26. Denn für mich, das schreibt Paulus, ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Apostel sagt, ich würde gerne bei Gott sein, aber um euretwillen muss ich hier auf der Erde bleiben, damit ihr mich rühmen kommt wegen Christus, weil Jesus ist der Wichtigste, Jesus ist derjenige, über den wir uns rühmen können. Die Gemeinde wurde ganz anders geschaffen. Die Gemeinde wurde nicht geschaffen, um einander fertig zu machen, um in Konkurrenz zueinander zu sein, sondern umgekehrt, einander zu dienen. Der Größte dient immer dem Kleinsten. Wenn einer von sich denkt, dass ich der Größte bin, wenn einer von sich denkt, ich habe etwas in meinem Leben erreicht, dann muss er gerade in dieser Situation verstehen, er muss jetzt jedem Einzelnen dienen. Der muss zu dem gehen, der nichts hat. Der muss zu dem gehen, der vielleicht in seinem Leben nur in Anführungsstrichen Pech hat und ihm helfen. Der Größte muss dem Kleinsten dienen. Wir haben es schon vor ein paar Tagen gehört, wie Jesus seinen Jüngern Füße gewaschen hat. Der Weise dieser Welt gilt als töricht. Wenn in der Welt die weisen Menschen, die klugen Menschen als etwas gehen, so sagt die Bibel uns in 1. Korinther 1, 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Die Gemeinde wurde anders erschaffen. Wir müssen in der Gemeinde einander helfen. Galater 6,2: Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einer trage des anderen Lasten. Denkt dran, nicht uns gehört die Ehre, Gott soll gepriesen werden. Wenn wir, vor kurzem war ja Olympia wieder, wo war das? In Japan, ja? Und stellt euch vor, da fährt ein Mensch aus Deutschland, bereitet sich vor, besteht die Prüfungen und darf nach Olympia. Er tritt da auf, ja, er gewinnt vielleicht erster, zweiter, dritter Platz, ist ja eigentlich unerheblich, was für einen Platz er gewinnt. Und dann steht er auf dem Podest, ja, ihm wird eine Medaille gegeben. Und was passiert weiter, wenn er den ersten Platz gewinnt? Dann wird eine Hymne des Staates gespielt, aus der er kommt. Also jeder Mensch, der zum Beispiel zu Olympia geht, der repräsentiert nicht nur selber, sondern der repräsentiert die Stadt oder Stadt von der Land, von dem er kommt. Was ist aber bei uns? Ist ja genau dasselbe. Wir sind Menschen, die von Christus neu geboren worden sind. Wir sind Gemeinde Gottes. Wir sind diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen. Deswegen, liebe Geschwister, wir werden von dieser Welt angehaucht mit diesem Wort Konkurrenz. Und oft bringen wir die Lasten aus der Welt in die Gemeinde und versuchen, diese Lasten auch in der Gemeinde durchzusetzen. Wir sehen einen Schwächeren und helfen nicht. Und tun sogar manchmal das, was die Welt macht. Wenn ein Schwächerer da ist, dann wird er noch tiefer gedrückt. Aber Gott hat uns anders geschaffen. Wir sollen einander helfen, wir sollen die Lasten tragen und wir sollen am Ende den Herr verherrlichen. Wenn euch einer fragt, ist die Konkurrenz gut oder schlecht? Für die Welt mag es funktionieren. Für die Welt ist das vielleicht ein Punkt, womit die Welt weiterkommt und die Innovation vorangetrieben wird. Für die Gemeinde gilt ein anderes Wort: strebt. Strebt nach besseren Gaben, strebt nach Erkenntnis, strebt nach dem Gotteswort, strebt nach Gerechtigkeit, aber niemals in Konkurrenz. Der Herr möge euch segnen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du gnädig bist. Wir danken dir, dass wir dir nachfolgen können. Egal, was in unserem Leben passiert, dass wir dich anbeten dürfen. Bitte hilf uns doch bitte, dass wir ein richtiges Verständnis der Gemeinde haben. Dass wir einander helfen, dass wir einander dienen, dass wir miteinander Freude haben, dass wir dich verherrlichen. Ja, Herr, hilf uns doch bitte, dass wir uns nicht herausstellen, sondern nur dich. Du bist derjenige, zu dem wir kommen. Du bist derjenige, dem wir dienen. Du bist derjenige, den wir verherrlichen wollen. Sei bitte mit uns weiter, segne uns. Wir danken dir dafür. Amen.